DW Menschen und Märkte.
Verhärtete Fronten zwischen Griechenland und der restlichen Eurozone. Dabei schwelen schon die nächsten Krisenherde. Und ist der schwache Euro gut oder schlecht für die deutsche Wirtschaft? Das und mehr jetzt im Podcast. Ich bin Andreas Becker und heiße Sie herzlich willkommen. Kurz und frostig waren sie, die Gespräche der Euro-Finanzminister gestern zum Thema Griechenland. Am Ende stand fest, dass die Griechen die verhassten Kontrolleure der Troika auch weiterhin ins Land lassen müssen. Und neues Geld erhalten sie erst, wenn sie konkrete Reformen nachweisen. Aber Griechenland ist nicht das einzige Problem der Eurozone. Auch Frankreich setzt seine Reformen nur zögerlich um. Darüber sprechen die EU-Finanzminister heute. Doch dieser Streit wird nicht so lautstark ausgetragen wie der mit Griechenland. Dieter Reeg berichtet, wie das an den Finanzmärkten aufgenommen wird.
Die Stimmung ist frostig zwischen Griechenland und den anderen Euro-Staaten. Da spricht Euro-Gruppenchef Dijsselbloem mit Blick auf die Verhandlungen der letzten 14 Tage von Zeitverschwendung. Die Euro-Finanzminister gehen bei Gesprächen mit Griechenland bereits nach einer halben Stunde auseinander, ohne Ergebnis. Wenn dann immerhin weiterverhandelt wird, ist das für Holger Bahr von der DekaBank noch lange kein Zeichen der Hoffnung.
Wenn dann in diesen Tagen weiter gesprochen wird, dann bedeutet das, dass Griechenland liefern muss und dass man sehr willig ist, dem zuzuhören. Aber es müssen jetzt auch die konkreten Reformmaßnahmen aus Athen eben gezeigt werden.
Hört man sich bei Bankvolkswirten um, wird eines klar. Spielraum für Kompromisse gegenüber der griechischen Regierung sehen sie so gut wie keine. Nikolaus Heinen von Deutsche Bank Research verweist auf ein grundlegendes Prinzip der Eurozone. Sie ist eine Währungsunion souveräner Staaten, die sich an Regeln halten müssen. Für den Ökonomen Heinen hat das eine klare Konsequenz.
Wenn dieses Regelwerk nicht befolgt wird, dann sehe ich langfristig schwarz für die Eurozone.
Gegen diese Regeln verstößt für Heinen aber nicht nur das kleine Griechenland, sondern auch das Euro-Schwergewicht Frankreich. Was heißt denn anderes, wenn Frankreich erneut einen Zeitaufschub bekommt, um die Defizitgrenze für seinen Haushalt einzuhalten?
Griechenlands Verhalten ist nicht richtig, aber folgerichtig, denn Griechenland macht ja nur das im Kleinen, was die Großen im Großen machen.
Holger Bahr von der DekaBank hält zwar auch nichts davon, wenn gegen Regeln der, wie er sagt, Stabilitätsgemeinschaft Euro verstoßen wird. Dennoch gibt es für ihn einen gewichtigen Unterschied zwischen Frankreich und Griechenland. Und der liegt schlicht und einfach in der wirtschaftlichen Stärke. Frankreich hat sie, trotz aller Krisensymptome, Griechenland fehlt sie.
Damit, mit diesem vermeintlichen Präzedenzfall Frankreich, kann sich Griechenland nicht wirklich rausreden in ihrem Finanzgebaren.
Deshalb muss Griechenland an den Verhandlungstisch seine Karten offenlegen und Reformvorschläge machen. Dann lässt sich für Holger Bahr auch der Grexident verhindern, der Ausstieg Griechenlands aus dem Euro, den keiner will, der aber trotzdem passiert wie ein Unfall.
Also es hat eine Wahrscheinlichkeit größer Null, dass so ein Unfall passiert. Ich halte ihn aber immer noch für sehr wenig wahrscheinlich.
Denn allen Beteiligten sei letztlich klar, dass der Verbleib Griechenlands in der Eurozone für alle Euro-Länder die bessere und sinnvollere Strategie sei. Eine Einschätzung, die Nikolaus Heinen teilt, mit einiger Skepsis allerdings.
Griechenland zeigt wie unter einem Brennglas, dass die Europäische Währungsunion zunehmend unter Interessenskonflikten leidet, die langfristig natürlich zu enormen Problemen führen können, wenn es darum geht, die Währungsunion langfristig zusammenzuhalten.
Die Stimmung zwischen den Euro-Staaten könnte also noch öfter frostig werden, nicht nur gegenüber Griechenland.
Dieter Reeg berichtete. Frostig könnte die Stimmung bald auch gegenüber Österreich werden. Denn die Alpenrepublik will genau das umsetzen, was den Griechen verwehrt wird, einen Schuldenschnitt. Zwar nicht für das ganze Land, immerhin aber für die Hitta Bank. Das ist eine Bad Bank, in der die faulen Kredite der verstaatlichten Pleitebank Hypo Alpe Adria ausgelagert wurden. Ein Schuldenschnitt für die Hitta könnte eine neue Finanzkrise auslösen, befürchten einige. Wird Österreich zum neuen Griechenland? Carla Engelhardt.
Österreich will im Kleinen durchsetzen, was Griechenland im Großen versagt wird, ein Schuldenschnitt. Die Heta, die Bad Bank der Hypo Alpe Adria, ist zahlungsunfähig und es klafft ein Milliardenloch. Die Eigentümerin, die Republik Österreich, will daran nichts ändern oder, wie es Finanzminister Hans-Jörg Schelling überraschend formulierte,
ich habe klargestellt, dass ich nicht mehr bereit bin, Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in die Heta zu pumpen.
Österreich will die Bad Bank abwickeln. Möglich macht das eine neue EU-Richtlinie zur Abwicklung von maroden Banken. Brüssel hat erstmal keine Einwände dagegen. Kritiker meinen, dass Verantwortliche die Bankbilanzen so lange geschönt haben, bis die Richtlinien in Kraft traten. Der Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer von der Uni Wien kritisiert:
Im Zusammenhang mit der Hypo hat man die schlechtmöglichste Lösung getroffen. Man weiß seit mindestens 8, 9 Jahren, dass die Hypo mehr oder weniger kaputt ist. Man hat es seit 8 oder 9 Jahren nicht geschafft, die Hypo zu sanieren oder in Konkurs zu schicken. Man hat die Lösung gewählt, die dem Steuerzahler am meisten kostet. In den letzten 8 oder 9 Jahren ist noch einiges dazugekommen. Und wir reden über einen Betrag, der ungefähr dem entspricht, dem die Universität Wien in 30 Jahren bekommt vom Bund. 15 Milliarden Euro. 30 Jahre Universität Wien, 90.000 Studierende, 10.000 Mitarbeiter. Also das ist eine Vermögensvernichtung, die ihresgleichen sucht. Das ist das eine. Das zweite ist aber, wie geht man um mit so einem Problem? Und umgegangen ist man mit dem Problem, mit dem man weggeschaut hat. Dann hat man geglaubt, wenn man wegschaut, passiert es ja eh nicht. Das ist nur leider nie wahr.
Nun sollen die Gläubiger dafür aufkommen. Der österreichische Finanzminister will mit ihnen über einen Schuldenschnitt verhandeln und hat erst einmal die Rückzahlung von Schulden bis Sommer 2016 gestoppt. Nicht alle Gläubiger dürften damit einverstanden sein, allen voran die Bayern LB. Die ehemalige Hypo-Mutter hat sich gemeinsam mit der Kärntner Hypo gründlich im Ostgeschäft verspekuliert. Noch immer hängen die Bayern mit mehr als 2 Milliarden Euro in der Heta, der Abwicklungsbank der Hypo Alpe Adria. Kredite, meinen die Bayern, verspekuliertes Eigenkapital halten die Österreicher dagegen. Richter sollen entscheiden. Ein Schuldenschnitt kommt für die Bayern nicht in Frage. Dessen Finanzminister Markus Söder wettert:
Es ist natürlich für den genannten Finanzplatz Wien ein schwerer Schlag erneut. Also Geld investieren in Österreich ist sehr, sehr schwierig. Und das, muss man sagen, erinnert einen fatal an andere Länder in Europa, die solche Schuldenprobleme haben.
Ein Griechenland-Vergleich liegt in der Luft, den der Kolumnist der britischen Zeitung Daily Telegraph aufgreift und Österreich als Mini-Griechenland, das im Herzen Europas ausbricht, bezeichnet. Fundierter, aber nicht weniger kritisch fällt eine neue Analyse der Investmentbank Barclays aus. Sie warnt vor der Ansteckungsgefahr, die vom geplanten Schuldenschnitt der Heta ausgehe und das über die Grenzen der Alpenrepublik hinaus. Zur Kasse gebeten werden Gläubiger, Bundesländer und gegebenenfalls auch wieder der Steuerzahler. Dem Bundesland Kärnten droht die Insolvenz, wenn nach dem Zahlungsstopp bis Sommer kommenden Jahres Teilschulden beglichen werden müssen. Doch noch üben sich alle Beteiligte in Zweckoptimismus, dass die Abwicklung der Heta ohne Turbulenzen vonstatten gehen könnte.
Die Europäische Zentralbank hat gestern mit ihrem Milliardenkaufprogramm für Staatsanleihen begonnen. Ein Effekt der Geldschwemme: der Kurs des Euro fällt weiter. Das ist gut für die exportorientierte deutsche Wirtschaft, sollte man zumindest meinen. Doch die widerspricht, trotz glänzender Geschäfte. Sabine Kinkartz.
Nein, der deutsche Außenhandel ist nicht in einer Krise. Das ist schon aus den Zahlen deutlich abzulesen. Waren im Gegenwert von 1,13 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr ins Ausland verkauft. Das waren 3,7% mehr als 2013. Auch in diesem Jahr soll es weiter aufwärts gehen, um bis zu 4,5%. Im Gegenzug kaufen deutsche Unternehmen zwar auch immer mehr Waren in anderen Ländern ein, der Exportüberschuss wird sich dennoch weiter steigern auf 231 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das ist der weltweit höchste Wert und er provoziert seit Jahren Kritik. Anton Börner, der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen, kann die allerdings nicht nachvollziehen.
Denn wenn es Deutschland gut geht, geht es auch vielen Unternehmen in unseren europäischen Nachbarstaaten gut. Im Schnitt beruhen 40% eines Exportguts auf Importen bzw. Vorleistungen aus dem Ausland.
Mit den Krisenstaaten Griechenland, Italien, Irland, Portugal und Spanien sind die Überschüsse in der Leistungsbilanz seit 2007 um 60% zurückgegangen und liegen derzeit nur noch bei 18 Milliarden Euro. Trotzdem hebt die EU-Kommission mahnend den Finger, ein Vorwurf, den Börner deutlich zurückweist.
Dieser Vorwurf, der uns gemacht wird von Brüssel, der ist absurd. Absolut absurd. Die Exporte in diese Länder sind dramatisch zurückgegangen, was zu erwarten ist. Wenn es den Leuten schlecht geht, kaufen sie keine deutschen Produkte. Aber umgekehrt, die Importe aus diesen Ländern sind dramatisch angestiegen. Das heißt, wenn Sie sich das mal vorstellen, ganz Norditalien, Frankreich, Spanien, können im Grunde genommen sich beerdigen lassen, ich würde das mal etwas salopp formulieren, wenn die deutschen Firmen nicht dort einkaufen. Also gerade wir sind die Lokomotive, dass deren Volkswirtschaften überhaupt noch da sind, wo sie heute da sind.
Scharfe Kritik übt Anton Börner auch an den jüngsten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank. Seit Montag kaufen die Währungshüter Staatsanleihen auf, um die Wirtschaft anzukurbeln und die gefährlich niedrige Inflation anzuheizen. Das lässt den Euro-Kurs weiter fallen. Eine Parität zwischen Euro und Dollar sei schon bald möglich. Das sei nur eine Frage der Zeit, so der BGA-Präsident. Wer nun meint, dass ein schwacher Euro für eine Exportnation wie Deutschland erfreulich sei, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Deutschland ist auch einer der weltgrößten Importeure. Ohne die derzeit niedrigen Rohstoffpreise würde der schwache Euro tiefe Spuren in der Importrechnung hinterlassen und somit auch Verkaufspreise im Export erhöhen, erklärt Börner. Und den Krisenstaaten werde der schwache Euro genauso wenig helfen wie die Geldschwemme der EZB.
Jetzt kann der Herr Draghi da Milliarden reinschieben, deswegen reicht die Bank das nicht durch. Das ist das Erste, was ich sage. Jetzt kommen wir zur Währung. Draghi sagt, die Italiener und die Spanier, die können nicht mehr exportieren, weil der Euro zu teuer ist. Ich mache den Euro billig. Dann sage ich zu Herrn Draghi, aber wissen Sie eigentlich, dass da meine Produkte auch billiger werden? Haha. Das heißt, das deutsche Auto wird auch billiger. Glauben Sie, dass deswegen jemand ein Fiat oder ein Peugeot oder ein Citroën kauft? Nein, der kauft eben das deutsche Auto um 20% billiger.
Geldpolitik könne keine Strukturreformen ersetzen. Das Problem sei die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Auf der anderen Seite laste die EZB der Weltgemeinschaft neue Probleme auf. Kaum jemand werde zuschauen, wenn im zweitgrößten Wirtschaftsraum die Währung abgewertet werde.
Die EZB hat hier eine Tür geöffnet, hinter der die Gefahr eines Währungskrieges lauert. Dieser Weg ermuntert andere Staaten geradezu, gleichfalls eine Politik der Außenwirtschaftsförderung mittels Wechselkursabwertung anzustreben. Dieser Schritt zerstört das notwendige weltweite Vertrauen in eine stabile Währung und gefährdet den Zusammenhalt Europas.
Auch die nicht enden wollende Krise in Griechenland wirke lähmend. Immer neue Hilfsprogramme könne sich auf Dauer kaum ein Land leisten. Spanien stecke mehr in die Griechenlandhilfe als in die Arbeitslosenversicherung des eigenen Landes. Der BGA-Präsident macht keinen Hehl daraus, dass er ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euroraum nicht für die schlechteste aller Lösungen hält. Die Welt werde nicht zusammenbrechen, meint er. Er tippe eher darauf, dass der Euro dann erstarken würde.
Deutschlands zweitgrößter Energiekonzern RWE kommt nicht aus der Krise. Der Gewinn im vergangenen Jahr ist gesunken, in diesem Jahr wird er weiter fallen. Tausende Stellen wurden bereits gestrichen, doch der Sparkurs wird so bald kein Ende haben. Aus Essen Jörg Marksteiner.
Als er sich am Morgen in einer Videobotschaft an die 60.000 RWE-Mitarbeiter wandte, da wirkte Firmenchef Peter Therium nicht gerade freudig, eher erleichtert und betonte, dass sich RWE den verbuchten Gewinn von 1,7 Milliarden Euro im Grunde mehr oder weniger erspart habe.
Die Basis für dieses gute Ergebnis waren die Effizienzprogramme. Wir haben unsere Effizienzziele übererfüllt.
Sprich, RWE hat schneller und mehr gespart als geplant. Allein im vergangenen Jahr haben mehr als 5000 Mitarbeiter den Energieriesen verlassen, weil ihre Stellen gestrichen oder ihre Sparten verkauft wurden. Insgesamt mussten seit 2011 bereits rund 12.000 Beschäftigte den Energieversorger verlassen. Dennoch wird der Sparkurs weiter verschärft. Zusätzliche 500 Millionen Euro sollen bis 2017 eingespart werden. Denn für Deutschlands zweitgrößten Energiemulti gilt
keine Entspannung, keine Entwarnung,
sagte der Holländer an der Spitze von RWE. Das Unternehmen leidet nach wie vor unter dem Boom von Wind- und Sonnenenergie. Das macht den eigenen Kohle- und Gaskraftwerken das Leben schwer, denn sie laufen seltener und verdienen weniger. Insgesamt gibt es bei der Stromproduktion nämlich ein Überangebot. Der Gewinn in dieser Sparte ist deshalb bei RWE erneut um drastische 30% eingebrochen. Eine Trendwende sei nicht in Sicht und das habe Folgen für den ganzen Konzern.
Da muss man nüchtern feststellen, dass das Ergebnis 2015 nochmal unter dem von 2014 liegen wird. Das kommt durch den niedrigeren Strompreisen, da kann man nicht gegen ansparen, so schnell kann man auch nicht neues Geschäft aufbauen.
Dennoch hält RWE die Dividende von einem Euro stabil. Das dürfte vor allem die Kämmerer von 130 Städten und Kreisen freuen, die mit 24% an RWE beteiligt sind und die das Geld für ihre Haushalte eingeplant haben. Ob die RWE-Schecks auch künftig in dieser Höhe bei den Kommunen ankommen, ist aber nicht sicher. Eine Dividendengarantie wollte RWE heute nicht geben. Künftig soll bei der Berechnung nämlich auch der 30 Milliarden Euro Schuldenberg berücksichtigt werden. Wie sich das konkret auswirke, das sagte RWE-Chef Therium, könne man erst im Laufe des Jahres sagen.
Mit diesem Bericht von Jörg Marksteiner sind wir am Ende der Sendung. Gerd Georgi in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.